ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Kämpfende Ritter, die Burgfräulein vor bösen Feinden oder sogar Drachen retten, solche Geschichten begeistern Kinder seit Generationen und bleiben bei vielen Sinnbild für das Mittelalter. Es gibt aber auch Erwachsene, die vom Mittelalter fasziniert sind. Manche sogar so sehr, dass sie sich nicht nur kleiden wie die Menschen vor 1000 Jahren, sondern sogar versuchen, so zu leben. Aber was genau ist der Reiz daran? Und welche Strömungen gibt es in der Mittelalterszene? Eigentlich weiß man gar nicht so viel über das Mittelalter, also über die Zeit zwischen den Jahren 500 und 1500. Jedenfalls nicht über den Alltag der einfachen Bevölkerung auf dem Land. Deshalb wurde vor 10 Jahren im hessischen Lorsch eine Art Freilichtlabor nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut. Und seither wird in dem nachgebauten Herrenhof Lauresham experimentiert, mit welchen Geräten, welchen Methoden und Abläufen man sich im frühen Mittelalter durchgeschlagen hat. Meine Kollegin Anna Vogel hat sich das genauer angeschaut.
Dick mit Reet bedeckte Dächer, kleine Häuser aus Lehm, dazwischen Gärten mit Hochbeeten, grasende Rinder und Hühner. Das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch ist der Nachbau eines Wirtschaftshofs, wie er so im 8. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Das erklärt Klaus Kropp, der Leiter des Freilichtlabors.
Wir sind jetzt hier auf dem Hauptplatz dieses Freilichtlabors. Wir haben hier hinter uns jetzt Wirtschaftsbereiche. Da geht es letzten Endes darum, dass wir das Schmiedehandwerk, das Drechslerhandwerk zeigen wollen, das Handwerk des Knochenschnitzers beispielsweise und auch Vorratsgebäude.
Jedes der 25 großen und kleinen Häuser und auch jeder Gegenstand darin beruht dabei auf einem archäologischen Vorbild, so Klaus Kropp. Wichtig dafür sind entsprechende Funde aus der damaligen Zeit, aber auch Beschreibungen in der Literatur. Nur selbst dann heißt es noch, nachbauen, ausprobieren und dabei lernen. Etwa beim Flachshecheln, zeigt der Experimentalarchäologe. Er zieht das Getreide mit schnellen Bewegungen über eine Art Kamm.
Dass wir versuchen, die Faser langsam aufzubrechen, von der Hülle zu befreien.
Der Webrahmen nebenan zeigt, wie aus dem Flachs am Ende Stoff wird. Draußen bauen junge Erwachsene gerade einen Flechtzaun. Klaus Kropp lässt den Blick über das weitläufige Gelände in Lorsch schweifen.
Was wir hier versuchen, ist zu zeigen, wie vor 1200 Jahren möglicherweise die Landwirtschaft funktioniert hat. Das heißt nicht nur, dass wir mit Zugrindern auf den Ackerflächen auch pflügen und arbeiten, sondern wir machen daraus ein wissenschaftliches Experiment. Da gibt es eine Klimastation, da werden Bodensensoren angebracht, wir machen Ernte- und Ertragsanalysen. Wir versuchen, so nah wie es nur eben geht, an diese damalige Bewirtschaftungsweise ranzukommen.
Einerseits eine Spielwiese für die Forschung, andererseits eine Geschichtsstunde zum Anfassen, Erleben und Anschauen für zuletzt rund 20.000 Besucher im Jahr. Hermann Schäfers als Leiter der UNESCO-Kulturerbestätte Kloster Lorsch ist stolz auf das, was hier in Lorsch innerhalb der letzten 10 Jahre entstanden ist.
Dieser agrarische Aspekt, überhaupt die Zeit der Karolinger, das ist nirgendwo in Zentraleuropa im Moment in einer solchen Form realisiert, in der Form eines Funktionsmodells, außer in Lorsch.
Und auch Kirsten Worms als Direktorin der für Lauresham zuständigen hessischen Schlösserverwaltung ergänzt.
Hier sind wir sehr gut vernetzt und gut aufgestellt. Und dieses Nebeneinander von etwas Anfassbaren, was eben fundiert und belastbar auf höchstem Niveau ist, das ist schon einzigartig.
Und auch wenn 1200 Jahre eine lange Zeit sind, Methoden und Werkzeuge von damals zu nutzen, kann uns auch heute immer noch jede Menge Wissen liefern, so Klaus Kropp.
Ganz banale Dinge wie werden Lebensmittel hergestellt und was sind nachhaltige Baustoffe, mit denen man arbeitet. Lehm ist auf einmal überall in aller Munde, weil es gesund ist und da sind wir im Prinzip aus einer mittelalterlichen Perspektive an ganz modernen Themen dran. Und das habe ich am Anfang gar nicht erwartet, aber es ist umso schöner, dass es jetzt so ist.
Mittelalter zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen. Kein Wunder, dass das Freilichtlabor Lauresham nicht nur Wissenschaftler, sondern auch jede Menge Besucher begeistert. Das gleiche gilt für Ritterturniere, Burgfestspiele oder historische Märkte. Auch solche Events sind wahre Publikumsmagneten. Mal kurz eintauchen in eine andere Zeit, in die ungewohnten Gerüche, Farben und auch Geräusche, das ist für die meisten einfach eine schöne Abwechslung. Ich habe dazu sogar ein paar Zahlen gefunden. 2004 gab es in Deutschland rund 300 Mittelaltermärkte. 2010 waren es schon über doppelt so viele, nämlich 686. Und mittlerweile gibt es übers Jahr verteilt etwa 1000 Mittelaltermärkte in Deutschland. Mit zu den ganz großen gehören auf jeden Fall die Mittelaltermärkte auf der Ronneburg in Hessen. Gerade jetzt, an diesem Wochenende, startet wieder einer, Nächste Woche von Donnerstag bis Sonntag geht der historische Markt dann noch weiter. Und ich habe vorab schon mit einem der Veranstalter gesprochen, mit Markus Hofer vom Verein Freunde der Ronneburg. Herr Hofer, Mittelaltermarkt. Was wird da geboten?
Wir haben vorführendes Handwerk, wir haben ganz viele Händler, die Waren anbieten, Essen, Trinken natürlich, Gewandungen, historische Gewandungen und diverse Kleinigkeiten, teilweise auch Schwerter und Schilde und ähnliche Sachen, was man sich so auf so einem Mittelaltermarkt halt vorstellt, was da so gibt.
Mir ist bei solchen Märkten ja schon aufgefallen, dass da historisch manchmal was ziemlich wild durcheinander geht, also die Kleider eher aussehen wie aus dem Fantasy-Roman. Oder ja, vielleicht manchmal auch gar nicht nach Mittelalter. Wie ist das auf der Ronneburg?
Also wir unterscheiden generell zwischen Mittelaltermärkte und Burgbelebungen. Also Burgbelebungen zum Beispiel, die versuchen halt möglichst authentisch zu sein. Da gibt es natürlich dann auch kein Essen und Trinken, weil natürlich im Mittelalter keine Kühlung vorhanden war. Das heißt, wir dürften die Speisen gar nicht anbieten. Dann gibt es halt, wie gesagt, unsere Mittelaltermärkte. Das sind Großveranstaltungen. Da haben wir natürlich dann auch eine PA auf der Bühne, um die Musiker halt etwas lauter wiederzugeben. Und natürlich haben dann dort auch alle Essensstände Kühlung. Und es gibt natürlich auch Toiletten mit Wasserspülung etc. Man muss das immer so einen Konsens quasi finden. Was ist möglich? Was ist machbar? Ja.
Ja, ist klar. Aber natürlich bei diesen Mittelaltermärkten, ich meine, dass sie sich so nennen können, muss es ja schon ein bisschen mehr sein als nur die Kulisse von ihrer historischen Burg. Die ist, glaube ich, aus dem 13. Jahrhundert. Das heißt, wie wählen sie dann die Leute aus, die da auf ihrer Burg dann den Markt beschicken oder das bunte Treiben darstellen? Gibt's da eine Mittelalter-Checkliste, also so feste Kriterien?
Ja, also die Stände müssen auf jeden Fall möglichst authentisch sein. Also ein Plastikaufstellpavillon mit einem Alugestell, den gibt's bei uns definitiv nicht. Das sind alles Zelte, die entweder Baumwollstoff haben oder Leinenstoff. Dann natürlich auch Holzhütten, das ist auch okay. Dann geht es natürlich auch darum, dass die Waren, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwo auf dem Flohmarkt oder sowas. Also es sollen halt schon schöne Waren sein. Natürlich ist vieles von dem, was man an den Händlerständen findet, jetzt nicht hundertprozentig authentisch mit mittelalterlichen Werkzeugen hergestellte Sachen, aber es soll halt schon möglichst nah in die Richtung gehen. Dann legen wir Wert darauf, dass die Händler möglichst gewandet sind historisch, ja. Und dass das Gesamtbild des Marktes halt möglichst etwas archaisch, nenne ich es mal, ist zum Beispiel der Marktplatz selber, der wird immer mit Stroh eingestreut, damit ja halt einfach so das Gefühl, eine kleine Zeitreise zu machen, auf jeden Fall noch da ist.
Aber es gibt jetzt keine Etikette, dass man dann diese geschwurbelten Reden so holde Maid oder sowas, das muss man nicht machen bei Ihnen.
Nein, das kommt von ganz alleine bei den meisten. Da helfen wir gar nicht, ne?
Jetzt gibt's ja eine regelrechte Middle-Age-Szene. Also Menschen, die sich so oft wie möglich in mittelalterliche Klamotten werfen und auch versuchen, wie die Menschen im Mittelalter zu leben. Wie wichtig ist diese Szene für die Ronneburg?
Sehr wichtig. Wir haben generell bei den Märkten ein großes Mittelalterlager auch. Unterhalb des Marktplatzes, direkt ein paar Schritte entfernt, ist unsere Lagerwiese. Und da haben wir immer, ich sag mal so, zwischen 25 Lagergruppen da, die dann halt auch wirklich auf Schaffellen schlafen und auf offenem Feuer kochen und dort halt auch entsprechend das zelebrieren. Ja. Und die sind natürlich ganz wichtig für uns, weil sie halt enorm viel zur Stimmung beitragen, zu dem gesamten Erscheinungsbild auch.
Aber sind die nur fürs Flair wichtig oder auch wirtschaftlich?
Sowohl als auch. Sie sind natürlich ich nenne es jetzt einfach mal, eine sehr schöne Dekoration für unsere Märkte, ja. Und wir wollen natürlich auch, wie gesagt, dass die Leute gerne herkommen und dass ihnen das Flair gefällt, ja. Und deswegen ist es natürlich auch ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Natürlich, klar, es ist Deko.
Diese Szene, das sind ja mittlerweile nicht nur Geschichtsfans, sondern da mischen sich immer öfter auch Rechtsextreme drunter.
Ja.
Wie ist das auf der Ronneburg? Haben Sie damit Probleme?
Eigentlich nicht. Wir generell stehen für absolute Toleranz. Wir sind nur intolerant gegenüber Intoleranz. Und deswegen, bei uns ist jeder gerne willkommen. Und sobald wir irgendwas merken, dass irgendwelche Umtriebe sind, kann das halt dann auch zu einem Platzverweis führen. Ja, weil wir sind hier ein apolitischer Ort. Bei uns kann jede jegliche Glaubensrichtung oder politische Einstellung haben. Die darf aber gerne für sich behalten. generell ist es bei uns einfach, wir stehen für Toleranz, absolute Offenheit und Toleranz.
Stelle ich mir manchmal schwierig vor, weil gerade auf solchen Märkten gibt es dann immer mehr Leute, die bestimmte Runen, die eine bestimmte Symbolik vielleicht auch unter den Nazis gehabt haben oder sowas. Das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig zu erkennen, was da dahinter steckt. Gehen Sie da gezielt auf die Leute zu, wenn Sie da was merken, oder gehen die noch so unter, dass man die gar nicht richtig wahrnimmt?
Wenn ich was merke, dass es in dem falschen Kontext genutzt wird, gehe ich definitiv darauf zu. Also das geht gar nicht bei uns. Allerdings muss man einfach sagen, diese Symbole, die sind weit, weit älter als das Dritte Reich. Und das Dritte Reich hat sich da halt einfach auch bedient, ja, und hat da quasi versucht, so Logos zu sammeln, nenne ich es mal. Ja, und ja, das fängt allein bei dem Hakenkreuz in dem Sinne an, das ist ein altes indisches Sonnensymbol. Ja. Das sehen Sie hier definitiv nicht. Ja. Aber es gibt ja viele Wikingergruppen oder sowas, die halt einfach dieses Wikingerleben quasi auch zelebrieren. Es gibt ja auch in Funk und Fernsehen etliche Serien und Filme und sowas. Und wenn wir merken, es wird dann im falschen Kontext benutzt, dann gibt es definitiv eine Ermahnung oder halt auch einen Platzverweis. Aber wir haben eigentlich nicht wirklich Probleme damit. Also ich kann wirklich sagen, die Wikinger, die ich kenne, von denen benutzt das keiner im falschen Kontext. Und von der Gesinnung her sind die auf jeden Fall nette Leute.
Und was haben Sie für einen Eindruck? Wird diese rechte Szene stärker bei diesen Mittelalter-Events?
Es gibt immer mal wieder so kleine Auswüchse, wo man es probiert. Ja, aber wir tun das wirklich versuchen, im Keim zu ersticken, weil wir halt selber auch das ganze Team, das Fürstenhaus, was dahinter steht, da ist nirgendwo irgendwas mit Reichsbürger, AfD oder sonst irgendwas. Ja, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und das verstößt einfach komplett gegen unsere Philosophie. Und deswegen versuchen wir halt auch immer dagegen vorzugehen. Und das ist allgemein bekannt, glaube ich. Und deswegen ist gerade die rechte Szene bei uns. Die merken sehr schnell, dass sie nicht willkommen sind und werden hier halt auch dann sofort des Platzes verwiesen.
Wie sieht's denn generell aus? Wie viele Menschen strömen denn auf die Ronneburg, wenn Sie so einen Mittelaltermarkt veranstalten?
Das ist unterschiedlich. Also, ich sag mal, bei schlechtem Wetter und Ende des Monats, dann können es auch mal 500 Leute nur sein an einem Markttag. Bei gutem Wetter und Anfang des Monats können es pro Markttag auch so 6.000 bis 8.000 Besucher sein. Also schon einiges dann.
Mittelaltermärkte, Wikinger-Events und auch Live-Rollenspiele ziehen ein ziemlich großes und auch vielfältiges Publikum an. Vom Geschichtsnerd über den Fantasy-Fan und leider eben auch Menschen aus der rechtsextremen Ecke. Aber wie groß ist deren Einfluss auf die Mittelalter-Events? Tamara Maschalkowski hat nachgeforscht.
Ritter laufen in Rüstung herum, es riecht nach Spanferkel und ein Gaukler jongliert mit Fackeln. Eine Reise ins 13. Jahrhundert, das ist auf Mittelaltermärkten möglich, ohne dass man auf den Komfort der Moderne verzichten muss, erklärt Karl Banghardt. Er ist Museumsdirektor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen.
Living History verbindet Freiheit mit Sicherheit. Das ist ja im normalen Leben einfach nicht so leicht zu haben. Also man ist frei, rauscht durch die Geschichte sozusagen und kann sich ganz anders benehmen als normal. Aber auf der anderen Seite ist man auch sicher und hat die ganzen Unannehmlichkeiten der jeweiligen Zeit nicht. Das ist natürlich eine tolle Sache.
Doch in den letzten Jahren sorgte zum Beispiel das Wikingerfest Wolin in Polen für Schlagzeilen. Rechtsextreme zeigten sich immer wieder auf dem Festival und trugen offen ihre Symbole zur Schau. Ist das ein Problem, mit dem auch die deutsche Szene zu kämpfen hat?
Jein. Also man spürt es nicht in dem Sinne, dass es sich unangenehm anfühlt, auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist. Man hat immer vereinzelte Leute, die rennen im Thor Steiner T-Shirt rum oder so und die werden dann von uns eben auch konfrontiert.
Erzählt Johannes Laubert. Er tritt mit der Band Unvermeidbar und jedes zweite Wochenende auf Mittelaltermärkten auf und spielt Dudelsack. Er hat den Eindruck, dass es sich bei Rechtsextremen in der Szene eher um schwarze Schafe handelt.
Wenn sowas auftritt, dann sind immer sofort alle am Start. Und wie gesagt, da wird natürlich auch niemand mit rechten Gedanken, gut, der wird dann auch nicht gleich krass diskriminiert, aber dann wird halt ganz klare Kante gezeigt, hier, pass auf, so nicht. Und wir hatten immer nur mal den einen oder anderen Fall, wo wir gesagt haben, hier, Junge, überleg nochmal, ob dein Weltbild so cool ist oder nicht. Aber wir sind damit zum Glück noch nicht so super krass konfrontiert worden.
Das Mittelalter war schon für die Nationalsozialisten interessant, um ihre Ideologie zu verbreiten. Das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen wurde im Dritten Reich als Wikingerdorf angelegt. Manches in der Anlage wurde von den Nazis manipuliert, um ein positives Germanenbild zu propagieren. Direktor Karl Banghardt beschäftigt sich intensiv mit dem Kult der Nationalsozialisten um die Germanen und Wikinger. In der Living History Subkultur sieht er keine Gefahr.
Die Gefahr liegt in unserer Gesellschaft, die Geschichte eigentlich nur als Spielerei betrachtet, nicht mehr als etwas, was systemkonsolidierend ist. Und die einzige politische Gruppe, die das richtig erkannt hat in den letzten zwei Generationen, das ist die extreme Rechte. Die wissen ganz genau, dass man darüber Politik machen kann.
Er sieht Bildung und Aufklärung als stärkstes Gegenmittel gegen die Verbreitung von rechtsextremen Geschichtsnarrativen. Living History bietet da ein großes Potenzial.
Man lernt sehr intensiv, das können wir auch messen, dass die Menschen bei lebendiger Geschichtsdarstellung einfach viel nachhaltiger lernen. Living History hat den riesigen Vorteil, dass er eben spielerisch ist und emanzipativ ist und auch immer wieder gegenarbeiten kann.
Dass Geschichte Spaß machen kann, das merkt man auch auf Konzerten von Unvermeidbar. Menschen haken sich unter, tanzen wild und feiern ausgelassen. Wenn man Johannes Laubert fragt, was die Mittelalterszene denn auszeichne, dann kommt er gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen.
Also es ist ein sehr, sehr fürsorgliches und tolles Miteinander, definitiv. Und es ist jeder willkommen. Also auf jeden Fall in dem Part der Szene, wo wir uns aufhalten, sage ich mal, die ist ja auch noch mal ein bisschen gesplittet. Tun aber auf diesen kommerziellen Märkten die Leute, die da gerne lagern oder den einfach nur besuchen und sich eben dann auch mittelalterlich gewandten. Die sind einfach durch die Reihe weg liebe Menschen, mit denen man auch gerne Zeit verbringt. Und ja, wenn man dieses Hobby teilt, man hat halt immer was einen verbindet.
Es ist ja beruhigend, dass es in Deutschland offenbar eine große Aufmerksamkeit und ein Unrechtsbewusstsein gibt, sodass rechtsextreme Strömungen es schwer haben. Wenigstens was Mittelalter-Events betrifft. Es gibt übrigens noch eine Gruppierung innerhalb der Mittelalter-Liebhaber, die Reenactor. Das sind Menschen, die sind so fasziniert vom Mittelalter, dass sie das richtig nachleben wollen, sich zum Beispiel exakt so kleiden wie die Menschen damals. Und zwar nicht nur zu Karneval, sondern so oft wie möglich. Meine Kollegin Selina Müller-Probst gehört eindeutig dazu. Selina, woher kommt denn deine Faszination fürs Mittelalter?
Meine Faszination beschränkt sich nicht ausschließlich aufs Mittelalter. Ich bin das, was man landläufig einen Geschichtsnerd nennt. Meine Eltern haben mich als Kleinkind schon mit in Museumsausstellungen geschleppt und es gibt ein unsterbliches Heimvideo von mir mit 1,5 Jahren, wie ich in einer Ägyptenausstellung mit einem Buggy durch die Gegend gefahren werde und den Finger ausstrecke und sage, da, Anubis! Also irgendwie war das schon immer da. Ich kann nicht sagen, wo es herkommt, aber es ist lebenslang geblieben.
Mittelalter gehört aber auf jeden Fall dazu. Das sind also Sachen, die dich auch faszinieren.
Ja, auf jeden Fall. Ist eine spannende Epoche, weil sie stark in unserem Wahrnehmungsbild verzerrt ist und mich einfach interessiert, was denken wir eigentlich alles falsch?
Okay, jetzt weiß ich, dass du Archäologie studiert hast. Hängt es irgendwie zusammen, das Bestreben, wissenschaftlich exakt irgendwas darzustellen? Hängt es damit zusammen?
Ja, es gibt ganz viele Ausprägungen von dem, ich sag mal, Hobby Mittelalter. Also korrekt würde man das als Reenactment bezeichnen. Aber es gibt die, die einfach die Fernsehserie Vikings gesehen haben und mit einem Heidschnuckenfell um die Schultern losziehen, um sich wie ein Wikinger zu fühlen, was halt mit der historischen Realität überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist halt cool und es kann Spaß machen und das reicht. Es gibt aber auch Leute wie mich, denen reicht es halt nicht. Und das geht halt bis hin zum Extrem, dass du dich im Museum mit der Nase an die Scheibe vor dem Exponat drückst und abzählst, wie viele orangene Fäden jetzt in diesem Textilfragment enthalten sind, weil du das nachweben möchtest.
Okay, wenn du so auf wissenschaftliche Exaktheit, wenn dir das so wichtig ist, wie wirkt sich denn das aus, wenn du Teil von dieser Middle-Age-Szene bist oder auf diese Märkte gehst oder so? Heißt das, du versuchst dich so zu kleiden wie in der damaligen Zeit oder geht's noch drüber raus, dass du wirklich auch zu denen gehörst, die das nachleben wollen?
Das Nachzuleben ist schwierig. Das geht meistens nur im speziellen Kontext. Das nennt sich Museumsbelebung, weil das ja einfach schwer realisierbar ist. Also wer von uns hat ein Haus, in dem du mal wohnen kannst, was weder Strom noch Heizung noch sonst irgendwas hat, aber einen funktionierenden Kamin, sodass du dein Essen auf einem Kohlefeuer kochen könntest. Also du brauchst einen speziellen Anlass dafür, wenn du das wirklich nachmachen möchtest. Und die Angebote gibt es. Es gibt verschiedene, meistens Freilichtmuseen, die sich darüber freuen, die aber sich die Leute, die das machen, bei denen sehr spezifisch rauspicken. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, das in diesem Extrem zu machen, aber ich kann zu Hause für mich machen, was ich möchte. Und dazu zählt halt auch, dass ich in meiner Freizeit da sitze mit handgewebtem und handgefärbtem Leinenstoff, einer handgeschmiedeten Nadel, handgesponnenem Zwirn und mir aus Fundzeichnungen, aus archäologischen Fachbüchern meine Klamotten nachschneidere.
Und die trägst du dann nur zu Hause? Oder also da möchte man sich ja da auch damit zeigen eigentlich. Wo lebst du das aus?
Es gibt Vereine, die zum Teil Vereinsgelände haben, wo du dich treffen kannst mit Leuten, die sich auch dafür interessieren. Aber der Hauptrahmen so für den Hobbybegeisterten in Deutschland ist der Mittelaltermarkt. Der muss dann aber halt damit leben, dass das eine Veranstaltung ist, die offen für alle ist. Also du triffst da zwar irgendwie Gleichgesinnte, aber nicht jeder teilt deinen Grad von Nerdismus und damit muss man klarkommen. Das ist aber auch schön.
Aber jetzt nochmal, was macht denn den Reiz aus? Wenn du jetzt die Chance hättest, das Mittelalter so richtig nachzuleben, das ist ja auch kein Honigschlecken in der Zeit zu leben. Ne? Das war zum Teil harte Arbeit. Wieso würdest du sowas gerne nachleben?
Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass ich nicht wirklich im Mittelalter lebe, weil ich glaube, ich hätte gar nicht bis zu meinem heutigen Alter überlebt im Mittelalter. Ohne moderne Medizin, ohne Heizung, ohne all die Dinge, die uns das Leben heute leichter machen. Die finde ich schon sehr, sehr gut. Ich finde es aber einfach spannend, mir zu überlegen, wie löse ich meine Alltagsprobleme, wenn ich all diese Hilfsmittel nicht habe? Also was mache ich ohne Heizung? Was mache ich ohne Strom? Was für Klamotten muss ich im Winter anziehen, damit ich nicht friere, wenn ich kein Wärmepack mir in die Tasche stecken kann? Und manchmal findet man dabei wirklich coole Alternativen, die auch heute noch gut funktionieren. Und manchmal probiere ich was aus und denke mir, boah, ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber es macht einfach Spaß, das zu testen.
Anna, ist es bei dir auch so ein bisschen Evolutionsdetox?
Ja, das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig viel Neugier und Spaß daran.
Und wie ist das, wenn du bei diesen Mittelaltermärkten bist? Da bist du ja nicht allein, du bist wahrscheinlich mit einer Gruppe dort. Dann versuch dir wirklich an so einem Wochenende das nachzuleben, aber wirklich hardcore, also ohne Strom und so.
Ja, schon. Also was man zugeben muss, mittlerweile schafft es eigentlich keiner mehr ohne Smartphone, weil alle möchten davon Fotos machen.
Ah, okay. Du hast es vorher schon anklingen lassen, diese Mittelalterszene ist nicht so ganz homogen. Und wenn man auf diesen Märkten ist, ah, da gibt's auch manchmal so irgendwelche Fantasy-Kostüme, wo man denkt, das sind eher so diese Rollenspieler, ne? Diese Live-Action-Role-Players. Und dann gibt's die, wie du, ganz stark auf die Reenactment-Schiene gehen, also ganz wissenschaftlich exakt das umsetzen wollen. Aber mittlerweile gibt's auch noch andere Gruppierungen, die eher aus der rechten Szene kommen. Hast du die auch schon erlebt auf diesen Mittelaltermärkten?
Also in Hessen noch nicht. In Ostdeutschland ja, nicht besonders groß und dann halt auch auf Spezialveranstaltungen, wie zum Beispiel der Mittelaltermarkt vom Wave Gothic Treffen. Da ist manchmal ein Stand dabei, wo man sich denkt, vielleicht gehören die eher in die rechte Ecke. Aber ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung behaupten, dass das irgendwie ein Massenphänomen ist oder dass das mehr wird über die letzten Jahre.
Aber woran merkst du das, dass da andere Schwingungen reinkommen in diese Märkte?
Also du siehst es zum Teil an dem, was sie verkaufen. Wenn halt gewisse Symboliken drauf sind, die man sehr eindeutig zuordnen kann. Du merkst es auch an Gesprächen, dass bestimmte Begriffe fallen. Dann kann man schon manchmal bemerken, dass die Motivation jetzt halt nicht unbedingt aus der Geschichtsrekonstruktion kommt, sondern aus der Rekonstruktion einer Ideologie. Aber wie gesagt, das sind die absolute Minderheit an den Menschen, die man da trifft. Die meisten sind entweder aus der Fantasy-Ecke, die auch berechtigterweise den Mittelaltermarkt dafür nutzen, um mal ihre Fantasien irgendwo auszuleben, weil das ist im Alltag ja auch schwer und die Überlappung ist eigentlich auch ganz nett und ganz lustig, weil das meistens die Leute sind, die sich mega darüber freuen, wenn sie einen Geschichtsnerd treffen, der ihnen mal erzählen kann, ach, also eigentlich war das ja ganz anders. Das ist sehr unterhaltsam, das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Aber so die rechtsbraune Ecke, die trifft man wirklich sehr, sehr selten. Oder sie ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Das kann ich aber beim besten Willen nicht beurteilen.
Hast du denn schon irgendwie mitgekriegt, wie, ich sag jetzt mal, die wahren Mittelalter-Fans, wie die damit umgehen? Also wird das toleriert, solange es noch nicht überhand nimmt? Oder wird da auch aktiv gegen vorgegangen?
Das ist sehr differenziert. Das kommt immer drauf an, mit wie man spricht. Es gibt die Leute, denen ist es egal. Aber es gibt in der Masse, glaube ich, eine große Mehrheit, die es nicht gut findet, weil Menschen, die sich für Geschichte interessieren, es im Allgemeinen nicht gut finden, wenn Geschichte ideologisch missbraucht wird.
Das hatten wir leider allzu oft schon.
Genau. Also die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die reagieren darauf sehr, sehr empfindlich und wehren sich da vehement dagegen und fordert von Veranstaltern, dass solche Leute von Märkten ausgeschlossen werden und so weiter. Also die Toleranz ist zumindest in der historisch engagierten Ecke sehr, sehr, sehr niedrig für rechtes Gedankengut.
Selina Müller-Probst war das. Sie nennt sich selbst Geschichtsnerd und nimmt das Mittelalter so ernst, dass sie es tatsächlich immer wieder nachlebt. Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Faszination Mittelalter. Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und ich habe übrigens in der Audiothek noch mehr zum Thema gefunden. Minne, Pest und Hexenjagd. Neue Sicht aufs Mittelalter heißt da ein Podcast in der Serie Das Wissen von SWR Kultur. Da wird wirklich mit einigen Vorurteilen übers Mittelalter aufgeräumt. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.